Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Jobs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's um das Thema Glück im Beruf. Mein Gast ist Masume Saki-Bolender, Happiness Coach und Expertin dafür, wie man bei der Jobsuche und im Arbeitsalltag zufriedener wird. Wir sprechen darüber, was wirklich glücklich im Job macht und wie man den eigenen Weg zur beruflichen Erfüllung finden kann. Masume, es freut mich, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ich habe es ja jetzt schon erwähnt in der Eingangsmoderation, wir sprechen über Glück. Du bist ein Happiness Coach. Kannst du mir zunächst mal erklären, was ist das überhaupt?
Happiness Coaching Karlsruhe steht für Transformationen nachhaltig und effektiv für Privat- und Berufsleben. Wir versuchen unseren Klienten auf die Schnelle zu helfen, egal mit welchem Thema sie bei uns reinkommen, dass sie eigene Lösungen entwickeln, sodass sie selbst ihr Glück in der Hand nehmen und das auch nachhaltig halten.
Wer kommt denn zu euch? Also du sagst Klienten und Klientinnen, wer sind die Menschen, die zu euch kommen?
Also wir sind Partner, beziehungsweise ja, wir haben Kooperation mit der Agentur für Arbeit, aber auch private Kunden, also Menschen, die im Berufsleben oder im Privat Themen haben, die aus eigener Kraft nicht verarbeiten können.
Mhm. Bleiben wir vielleicht kurz beim Thema Glück. Gerade auch durch diese vergangenen Jahre mit der Corona-Pandemie, glaube ich, ist das bei vielen Menschen so ein bisschen abhanden gekommen, was das Thema angeht. Warum denkst du, dass gerade im Bereich Job Glück sehr wichtig ist?
Da würde ich eine Unterscheidung machen zwischen Glück als Zufall oder Zufriedenheit. Natürlich gehört auch bei der Jobsuche ein gewisses Glück auch dazu, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber die Zufriedenheit im Job im Gegenzug kann man nicht dem Zufall überlassen. Da sollte man sich innerhalb des Bewerbungsprozesses klar sein, was man wirklich möchte, wer man ist und wohin man überhaupt hingehen möchte. Ja.
Und was denkst du, wie wichtig ist dieses Wohlbefinden dann auch allein schon in diesem Bewerbungsprozess, dass das gut läuft für die spätere Entwicklung im Berufsleben?
Nur wer weiß, was er wirklich kann und möchte, kann sich auch für den richtigen Job entscheiden und kann auch später sich im Beruf wirklich weiterentwickeln. Wer nur aufgrund der Umstände sich für etwas entscheidet, hat man innerlich diesen Druck, dass man nicht aus freiem Willen sich entschieden hat und kann auch nicht später sich wirklich gut in dem Tun entwickeln und zeigen.
Ich glaube, viele Menschen, die jetzt ihren Job verloren haben oder unglücklich sind in ihrem Job, also die einen, die ihn verloren haben, haben jetzt Angst vor der Suche und Sorge, dass sie gar nichts finden. Und die anderen haben vielleicht nicht den Mut dazu, ihren jetzigen Job, die Situation zu verlassen und was Neues zu finden. Genau. Was rätst du diesen Menschen? Also wie sollte man da vorgehen? Welche Ängste kann man ihnen nehmen, dass sie tatsächlich vielleicht dann später einen sinnerfüllten Job finden, wenn sie sich dann auf dem Weg der Suche also getrauen?
Genau. Da würde ich auch zuerst mal schauen, warum dieser Mensch überhaupt auf der Suche ist. Ist jemand, der gerade aus der Uni frisch gekommen ist, oder hat man den Job verloren? Hat man selbst gekündigt oder wurde man gekündigt? Hat man Mobbing-Erfahrungen? Hat man Burnout-Erfahrungen? Warum überhaupt jetzt diese Jobsuche? Und da bei diesem Punkt bleiben wir in der Regel ziemlich lange, um die Vergangenheit zu verarbeiten, ehe wir ein neues Ziel einsetzen. Und dabei spielt die Angst eine große Rolle, egal aus welchem Grund man auf der Suche ist, hat man Angst vor Veränderungen, vor neuen Umständen. Und da spielt eine sehr große Rolle, dass man diese Ängste zuerst mal abnimmt und diese Blockade löst und erst dann sich für etwas Neues entscheidet.
Und da kommt ihr dann ins Spiel. Wie schafft ihr es, diese Rolle zu übernehmen und wie schafft ihr es, diese Ängste und Blockaden aufzulösen?
Ich arbeite sehr gerne auf der unterbewussten Ebene, denn diese Ängste haben in der Regel ihre Wurzeln in der Vergangenheit. Jetzt egal, ob junger Vergangenheit oder auch ein bisschen weiter in der Kindheit. Meistens sind zum Beispiel diejenigen, die durch Mobbing ihren Job verloren haben, diejenigen, die generell Mobbingopfer sind. Das heißt, sie haben immer im Leben diese Opferrolle übernommen. Also schauen wir zurück, wann sind diese Ängste tatsächlich entstanden, und genau an der Wurzel verarbeiten wir die Ängste. Da muss man nicht unbedingt sehr lange an diesem Punkt bleiben. Das reichen teilweise 2-3 Sessions, wo die Klienten sich völlig anders fühlen und dann sich auch gut vorstellen können, was Neues anzufangen.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das einfach nur im persönlichen Gespräch oder gibt es da auch eine Art, ich habe auf eurer Homepage gelesen, es gibt auch die Möglichkeit der Hypnose. Also das stelle ich mir total spannend vor. Erzähl mal.
Ja, also Hypnose ist ein Werkzeug, das ich sehr gerne benutze, weil es auch sehr effektiv ist. Voraussetzung ist, dass der Klient sich auch darauf einlässt. Aber wir haben auch andere Methoden, die vielleicht im ersten Blick nicht wirklich auf der unterbewussten Ebene aussehen oder so wahrgenommen werden. Aber tatsächlich, wenn der Mensch Zugang zu sich selbst findet, dann ist halt die Arbeit auf der unterbewussten Ebene. Hypnose ist eine Methode, systemische Aufstellung ist eine weitere Möglichkeit, aber auch Methoden wie Clean Space oder Clean Language funktionieren nur dann, wenn man eben die äußere Schale verlässt und ein bisschen genauer auf sich guckt.
Was bedeutet Clean Space, Clean Language?
Bei diesen zwei Methoden versucht man wirklich in so eine lethologische Haltung zu gehen als Coach. Man ist sozusagen unsichtbar und gibt dem Klienten den Raum. Das heißt, derjenige wird Schritt für Schritt in einen Prozess geführt, wo er selber Sachen identifiziert, die eventuell als Blockade dastehen, und selber auch Maßnahmen dagegen entwickelt.
Und wie ist dieses Gefühl dann, wenn man es tatsächlich schafft, diese Blockade aufzulösen? Was bewirkt das dann?
Bei dem Klienten. Es ist meistens, wenn sie zum Beispiel aus der Hypnose rauskommen, so ein Erstaunen. Was? Wie ist es passiert? Und nach einer Weile merken sie selber, dass sich etwas getan hat, und sie werden auch von den anderen angesprochen, dass da irgendetwas nicht so wie immer ist. Und spätestens nach ein paar Wochen habe ich mehrmals erlebt, dass sie plötzlich andere Schritte angehen wollen. Dass sie Sachen, die schon längst auf der Liste hätten, plötzlich erledigen und einfach vorankommen in ihrer persönlichen Entwicklung.
Und das gerade auch im Hinblick auf den Bewerbungsprozess?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist jetzt eine Spezialität von uns, dass wir nicht unbedingt das nehmen, was von dem Klienten als Ziel genannt wird. Wir bleiben ein bisschen länger dabei, um herauszufinden, ob das wirklich das Ziel ist, was dem Klienten auch passt und ob es wirklich auch so gewünscht ist. Und dabei achten wir sehr genau, ich weiß nicht, ob du die Maslow'sche Pyramide kennst, Bedürfnisse, sind bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gesehen. Also der eine, der frisch aus der Uni gekommen ist, möchte irgendeinen Job nehmen, und weil er eben Geld verdienen möchte oder sein Visum davon abhält. Ja. Aber jemand, der ein paar Jahre Arbeitserfahrungen hat und eventuell finanziell besser dasteht, möchte eben sich weiterentwickeln, sucht den Sinn im Job, möchte Erfüllung im Job haben. Mhm. Aus dieser Perspektive schauen wir dann auf der Jobsuche. Wir gehen natürlich immer mit den Klienten, aber teilweise ist auch das Feedback gefragt von uns, und da sind wir offen und ehrlich und geben auch Impulse, warum eventuell dieses Ziel nicht passen könnte oder nicht nachhaltig zum Erfolg führen würde.
Und was ist da aus eurer Erfahrung schon alles passiert? Also vielleicht hast du da ein Beispiel, wo jemand ein konkretes Ziel hatte und dann tatsächlich in eine andere Richtung gegangen hat und da auch seinen Erfolg und seine Erfüllung gefunden hat?
Nicht selten, ja. Gerade durch Hypnose habe ich teilweise auf Wunsch von Klienten in die Zukunft geschaut, um herauszufinden, was sind die Fähigkeiten, was sind die wirklichen Wünsche im Job. Und die sind teilweise aus der Hypnose rausgekommen und haben zuerst mal alles bestritten. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht mit meinem Privatleben überhaupt nicht übereinstimmen. Und wenn wir auf die Blockade eingegangen sind und diese gelöst haben, haben in kurzer Zeit genau die Szenen, die in der Hypnose sich gezeigt haben, Realität gefunden. Die eine Dame hat zum Beispiel 2 Kinder und hat gemeint, das kann ich gar nicht. Ich bin Mutter, ich kann nicht eine Stelle als Managerin annehmen. Ein paar Wochen später hat er den Vertrag dafür unterschrieben. Und das sind die Momente, wo ich fest davon überzeugt bin und auch teilweise auch drauf warte, dass das Unterbewusstsein sich meldet und das Bewusstsein ein bisschen im Hintergrund steht und den Weg frei macht für das, was tatsächlich in einem steckt.
Das heißt, die Dame hat wirklich sich selbst während der Hypnose gesehen, wie sie als Managerin arbeitet und hat das aber selbst gar nicht glauben können, weil das einfach nicht vereinbar war in dem Moment mit Beruf und Familie.
Genau.
Und dann ist es so eingetreten.
Das ist so. Ein anderer Klient hatte zum Beispiel in der Hypnose gesehen, dass er irgendwo am Meer arbeitet. Er hatte zuerst mal keine Ahnung, wo das mit der Jobsuche hinführen würde. Er war einfach offen. Deutschlandweit wäre er offen, eine Stelle anzunehmen. Und ein paar Wochen später hatte er einen Job in der Nähe von Hamburg.
Wahnsinn.
Also noch viel mehr Beispiele gibt es schon, aber ich möchte jetzt unseren Zeitraum nicht überschreiten.
Nein, das klingt alles sehr, sehr spannend. Also abgesehen von dieser mentalen, wie kann ich das nennen, Stimulierung, was macht ihr noch, wenn ihr ins Gespräch geht? Welche Tipps gebt ihr gerade für diesen ganzen Bewerbungsprozess, von dem man ja eigentlich am meisten Angst hat, würde ich mal sagen? Ja.
Meistens kommen Leute auf uns zu, weil sie aus eigener Kraft es nicht geschafft haben. Und da gebe ich zuerst mal den Rat, dass Bewerbungsprozess eben ein Prozess ist und besteht aus mehreren Schritten. Man sollte zuerst mal diese Geduld mitbringen und dann auch die Sache wirklich gründlich angehen. Alleine Bewerbungen rauszuschicken, ohne zu gucken, ob das tatsächlich das ist, was einer möchte. Und auch auf Eventualitäten bei den Unternehmen zu schauen, führt meistens zu Absagen. Ich würde ganz genau gucken, was man möchte und dann auch den Prozess richtig durchgehen. Es ist von der Standortanalyse, wo man guckt, wo man hin möchte, bis zu Bewerbungsunterlagen oder Bewerbungsgespräche. Die sind alle wichtige Schritte und ich kann nicht sagen, der eine Schritt ist wichtiger als der andere. Man muss einfach durch.
Mhm. Genau. Und du sagst, man sollte schon wirklich vornherein sagen, okay, das Unternehmen passt zu mir, das kann ich mir vorstellen, mich dort zu bewerben und nicht zu sagen, da ist halt mal eine Stelle, da bewerbe ich mich.
Genau.
Aber es gibt ja auch Vorgaben, wenn gerade Menschen, die keinen Job haben und arbeitslos sind, die müssen ja auch vom Arbeitsamt aus, also das will ja sehen, dass man sich bewirbt. Mhm. Und wenn man anfängt auszusortieren, dann bleiben ja vielleicht nicht so viele Optionen übrig, oder?
Ich vergleiche jetzt die Jobsuche mit Partnersuche. Wenn man auch auf der Partnersuche ist, hat man 7 Milliarden Möglichkeiten. Aber man braucht davon eigentlich nur einen Partner. Bei der Jobsuche ist auch genauso. Massenproduktion bringt nichts bei den Bewerbungen. Also ich höre sehr oft, dass die Leute zum Beispiel über 200 Bewerbungen rausgeschickt haben. Einfach so Copy and Paste. Mhm. Und dann wundern sie sich, dass sie kaum nur Absagen oder überhaupt Reaktionen bekommen. Ich vergleiche das genauso, wie wenn man einen Brief im Briefkasten bekommt und darauf steht als Empfänger an alle Bewohner der Straße XY. So geht es auch den Unternehmen. Wenn sie nicht das Gefühl haben, dass jemand sich für diese Bewerbung richtig ins Zeug gelegt hat, richtig motiviert ist, bekommen sie die Kandidaten auch keine Zusage oder keine Vorstellungsgespräche. Aber auch spätestens im Vorstellungsgespräch zeigen sich die Kandidaten, was sie wirklich drauf haben und wie motiviert sie sind.
Und wie wichtig ist es da, dass auch der Arbeitgeber zeigt, dass er was drauf hat und was bieten kann?
In der heutigen Zeit, wo Fachkräftemangel überall spürbar ist, glaube ich, sind die Unternehmen durchaus motiviert, dass sie auch sich von der Schokoladenseite zu zeigen. Ich vergleiche jetzt die Stellenbeschreibungen, die wir heute lesen, im Vergleich mit vor 15 Jahren. Die sehen total anders aus. Mhm. Während zum Beispiel vor 15, 20 Jahren so eine lange Liste von Voraussetzungen und Expertisen gefragt waren, sehe ich heute teilweise, sie müssen bereit sein, in Deutschland zu arbeiten und zu leben und sie müssen die deutsche Sprache beherrschen. Und auch bei den fachlichen Voraussetzungen sehe ich sehr viel Offenheit und Flexibilität. Mhm. Ich habe teilweise von den Unternehmen gehört, sie sind bereit, jeden wirklich selber auszubilden. Voraussetzung ist, dass diese Person persönlich zum Team und zum Unternehmen passt. Mhm.
Das heißt, der Quereinstieg wird jetzt viel mehr propagiert seitens der Unternehmen auch. Ja.
Also Einstieg und Quereinstieg auf jeden Fall. Mhm.
Du hast vorhin über das Unterbewusstsein gesprochen. Da würde ich noch gerne einen Moment dabei bleiben. Wie wichtig ist es gerade im Hinblick auf diesen ganzen Bewerbungsprozess für die Bewerberinnen und Bewerber, positiv zu bleiben?
Ja, wie gesagt, ist der Bewerbungsprozess ein Prozess und kann auch langwierig sein. Da spielt auch ein bisschen der Arbeitsmarkt eine Rolle. Wie ist die aktuelle Situation? Aber positiv zu bleiben, ist eine persönliche Sache. Und da ist es auch nicht wirklich immer möglich, positiv zu bleiben. Gerade dann, wenn man Absagen bekommt, wo man richtig Zeit investiert hat und sein Bestes gegeben hat und dann plötzlich eine Absage kommt oder gar keine Reaktion. Da ist man vielleicht im ersten Moment ziemlich down. Da muss man aber Acht geben. Also ich gebe immer meinen Klienten den Tipp, in dieser Phase nicht sehr lange bleiben. Das ist so wie eine Depression. Jeder Mensch hat schon mal Depressionen erlebt, aber es ist wichtig, dass man wieder rauskommt und nicht lange in dieser Phase bleibt. Da helfen zum Beispiel, dass man mit jemandem redet, der einen noch ein bisschen motiviert und rausholt. Das kann ein guter Freund sein, der es gut mit einem meint, aber am besten ein Coach, der auch fachlich einen begleiten kann. Genau, oder ich höre auch ab und an von meinen Klienten, dass sie sagen, die haben so viele Absagen bekommen, dass sie wie abgestumpft sind. Mhm. Da besteht die Gefahr, dass man mit dieser Einstellung auch in die nächsten Vorstellungsgespräche geht und dadurch auch gute Chancen verpasst.
Ja, und sich dann denkt, ach, ich hatte ja bis jetzt keinen Erfolg, warum sollte ich jetzt heute Glück haben?
Genau.
Ja. Aber es ist natürlich durchaus nachvollziehbar, wenn man irgendwie 20 Bewerbungen rausgeschickt hat und 19 Absagen dann kassiert, ist man halt einfach in dem Moment nicht gut gelaunt.
So ist das und da muss man auch ein bisschen nachsichtig mit sich sein, auch teilweise, ja, ich sage trauern, sich Zeit lassen, einfach auf sich selbst Acht geben, lieb zu sich sein. Aber das schaffen auch manche nicht wirklich von sich aus. Ne? Und da brauchen sie Unterstützung.
Wie oft sind denn solche Absagen persönlicher Natur? Also sind die meistens, haben die eigentlich gar nichts mit dem Bewerber persönlich zu tun, oder?
Es kommt darauf an, in welcher Phase man eine Absage bekommen hat. Mhm. Jemand, der, keine Ahnung, so viele Bewerbungen rausgeschickt hat und gar keine Resonanz bis jetzt gesehen hat, sollte sich überlegen, ob die Unterlagen in Ordnung sind. Mhm. Aber wenn jemand zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde und dann eine Absage bekommen hat, könnte an dieser Persönlichkeitssache liegen, dass man nicht richtig punkten konnte und sich von den anderen Bewerbern abheben. Mhm. Da muss man schon an sich selbst arbeiten.
Und ihr arbeitet da auch mit am Bewerber dran, auch fürs Bewerbungsgespräch?
Auf jeden Fall. Das ist der letzte Schritt und der muss auch gut durchgeführt werden.
Wenn du mich jetzt coachen würdest, welchen Rat würdest du mir da geben? Also ich sag mal, Standardrat gibt es wahrscheinlich nicht, aber es gibt Sachen, die wiederholen sich doch vielleicht etwas häufig. Es ist immer individuell, aber welchen Rat gibst du sehr häufig?
Dass du dich für das Richtige entscheidest. Und das ist nicht das, was dein Umfeld dir sagt. Und das ist auch nicht das, was der Arbeitsmarkt von dir verlangt, sondern das, wofür du richtig brennst. Wenn du das gefunden hast, bin ich mir sicher, dass du dein Bestes geben wirst und du wirst sehen, wie weit du kommen kannst. Also ich habe diese Erfahrung nicht nur im eigenen Leben gemacht, sondern auch in der Begleitung meiner Klienten. Da, wo sie richtig bei sich sind, authentisch sind, ne, egal in welchem Schritt im Bewerbungsprozess, die kommen sehr schnell weiter. Und diejenigen, die eventuell Probleme haben, wo sie nicht hinschauen wollen, zum Beispiel die Ängste, die Blockade, bei denen kann es ein bisschen länger dauern. Da bedauere ich, aber ich glaube, Zeit kommt Rat. Für sie ist vielleicht ein bisschen Zeit zuerst mal nötig, um diese Einsicht zu bekommen, dass man auch im Vorstellungsgespräch ein Mensch ist, dass man zum Beispiel im Vorstellungsgespräch mit Persönlichkeit, mit Sympathie punkten kann. Mhm. Da spätestens dann wurde einem bestätigt, dass die Referenzen, dass die Erfahrungen, die Kenntnisse in Ordnung sind. Und da sollte man sich nur passend zu dem Team, zu den Aufgaben und zum Unternehmen zeigen.
Dass man ein Mensch ist, das nehme ich mal als Stichwort. Denn mittlerweile behilft man sich ja seitens der Arbeitgeber auch mit KI.
Genau.
Viele Bewerbungen werden schon von Anfang an gesichtet, direkt von der KI, und werden rausgeschmissen und rausgefiltert, was nicht passt laut den Stichworten. Und auch der Bewerber oder die Bewerberin selbst versucht, sich zu behelfen mit Anschreiben, die man über eine KI schreibt und so. Wie ordnest du das ein? Ist das in Ordnung, auch wenn man irgendwie vielleicht mehr authentisch bleiben will?
KI finde ich gut als Impulsgeber. Also, wie du sagst, der Arbeitgeber benutzt auch KI und kennt sich auch damit aus. Man merkt den Unterschied zwischen einem Text, den ein Mensch geschrieben hat, und was KI generiert hat. Und genau deshalb können auch die Personale herausfinden, ob sich jemand wirklich bemüht hat um diese Bewerbung. Wenn es um Filter geht, ja, natürlich, Filter gibt es schon eigentlich nicht seit KI da am Markt ist, sondern viel früher. Filter gehören einfach zum Bewerbungsprozess. Und je größer das Unternehmen ist, je höher die Position ist, umso intensiver wird es auch gefiltert. In dem Sinne sollten die Bewerber penibel darauf Acht geben, dass man das zeigt von sich, also im Lebenslauf oder auch als Coverletter, als Anschreiben, was das Unternehmen von einem sehen, hören möchte. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Also KI als Impulsgeber, als Vorschlaggeber benutzen, um einen Text zu generieren, Lebenslauf zu generieren oder anschreiben, aber letztendlich selber auch einen Blick drauf werfen und schauen, passt das wirklich mit mir? Denn KI ist halt künstlich, ne? Und hat aufgrund Daten, die man als
Kind gleiche Formulierungen.
Genau, gleiche Formulierungen oder Sachen, die vielleicht jetzt nicht mehr wirklich aktuell sind. Ne? Ich benutze natürlich auch KI für meine Texte, um einfach zu sehen, ne, wie es verglichen wird mit dem, was vorhanden ist. Ne? Und da merke ich teilweise veraltete Ausdrücke, wo ich nur den Kopf schütteln muss. Habe auch durchaus Kandidaten gehabt, die von KI erzeugten Lebensläufe oder auch Anschreiben mitgenommen haben. Was innerhalb von ein paar Minuten von der KI erzeugt wurde, müssen wir teilweise 2-3 Stunden miteinander besprechen, damit es angepasst wird.
Damit auch Persönlichkeit reinkommt.
Genau, da muss man auch eigenen Senf dazu geben und auch gucken, dass man eigene Geschichte erzählt. Ja. Und diese Geschichte kennt kein Mensch außer einem selbst. Ne?
Was würdest du sagen, wir haben jetzt viel über diesen Bewerbungsprozess gesprochen. Unterstützt ihr dann auch weiterhin eure Klienten, wenn sie in ihren Job gefunden, also ihren Traumberuf gefunden haben? Wobei ich da erstmal fragen wollen würde, Traumjob, gibt's das überhaupt?
Ja, Traumjob gibt es durchaus, aber nicht für die Allgemeinheit. Also das ist eine persönliche Sache. Wie ich schon erwähnt habe, wenn man auf der Maslow'sche Pyramide schaut, ist jeder in einer anderen Phase. Während der eine eher so die physischen Bedürfnisse befriedigen möchte, ist jemand, der auf der Pyramide ganz oben steht, Selbstverwirklichung angestrebt. Und daher sollten wir bei jedem ganz genau schauen, wo befindet er sich, was sind wirklich seine Wünsche und wo möchte er hin? Ne? Sucht er jetzt den Sinn des Lebens? Dann ist die Vorgehensweise ganz anders. Da muss man ein bisschen mehr aufräumen. Möchte jemand nur gucken, dass der Job in der Nähe ist, gut bezahlt ist und die Aufgaben machbar, ist halt die Latte ein bisschen niedriger gesetzt. Ne?
Und nach dem Bewerbungsprozess eben begleitet ihr eure Klienten weiter. Wie geht das dann?
Wie gesagt, das ist so wie eine Partnersuche. Wenn man den richtigen Partner gesucht hat, kommt vielleicht nach einer Weile, ne, Alltag, da kommen Probleme, insbesondere Kommunikationsprobleme, Konflikte. Und das ist auch ganz normal. In diesen Phasen lassen wir unsere Klienten nicht hängen und begleiten sie mit verschiedenen Trainings oder auch 1-zu-1-Coaching, dass sie durch Krisen vielleicht durchkommen und einfach länger dabei bleiben. Aber wenn der Wunsch so weit ist, wenn die Probleme eventuell so groß sind, dass das Bleiben keinen Sinn mehr macht, dann helfen wir sie rauszukommen und einfach was Neues anzustreben.
Mhm. Und du hast es schon angesprochen, viele haben dann vielleicht auch einen stressigen Job, in den sie reinkommen. Wie helft ihr da, das zu bewältigen? Ich glaube, Stress ist so das, was unsere Gesellschaft am meisten beschäftigt im Job momentan. Das geht ja auch irgendwann auf die Psyche, auf die Gesundheit. Wie habt ihr da so eine Art Formel der Prävention?
Wir haben durchaus Trainings, also Stressmanagement-Training, aber in diesem Training werden die allgemeinen Formeln, wenn du so willst, besprochen. Aber ich würde sagen, bei jedem Menschen ist der Stressfaktor oder die Stressfaktoren individuell. Und da wäre meine eigene Vorgehensweise, eben nach so einem Training ganz genau hinzuschauen, was erzeugt in dieser Person Stress. Ne? Diese Stressfaktoren identifizieren, eliminieren. Und dann kann man auch mit anderen Methoden wie zum Beispiel Affirmationen, Mantras und weitere Methoden einfach weiter entspannt bleiben.
Wäre es nicht sinnvoll, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zu solchen Stress-Sessions schicken? Bei Coaches wie euch?
Genau, es ist enorm wichtig. Ich sehe, dass auch jetzt bei den größeren Unternehmen etabliert ist, dass man auch solche Trainings oder auch Coachings bekommt. Bei den kleineren vielleicht ist eine Budgetfrage, wobei ich sagen würde, das ist eine gute Investition in die Mitarbeiter. In Bereichen wie zum Beispiel IT oder wo es eigentlich der Mensch der Produktionsfaktor ist und der Erfolgsfaktor, würde ich den Unternehmen raten, viel mehr in diesem Bereich zu investieren, um einfach längerfristig erfolgreich zu sein.
Hast du vielleicht hier noch ein gutes Beispiel beim Stressmanagement, wie ihr jemandem geholfen habt, ganz konkret in der Situation?
Ja, ich weiß jetzt nicht, welches Beispiel sollte ich benennen.
Sind so viele.
Ja, jetzt kommt das vor. Ich hatte mal eine Teamleiterin, also sie war wirklich sehr erfolgreich in ihrem Bereich. IT, Doktortitel, ein großes Team, aber auch auf anderer Seite Mutter, Ehefrau. Und ja, sie kam zu mir völlig kaputt und wusste gar nicht, wo sie anfangen sollte mit den Problemen. Wir haben dann auf der unterbewussten Ebene, wirklich innerhalb einer Session, nur das aufgeräumt, was seit langem auf ihre Seele gedruckt hatte. Wir haben durch Familienaufstellung herausgefunden, was aus der Kindheit, aus ihrer Kindheit mitgeschleppt wurde und bei ihr Glaubenssätze erzeugt hatte, die sie ständig unter Druck setzen. Ja. Glaubenssätze sind unser Motor. Ne, teilweise falscher Motor. Ne, also Glaubenssätze sind an sich so Synonym für falsche Motivation. Ja. Bei ihr war zum Beispiel, ich muss perfekt sein und ich darf keine Fehler machen. Und das hat sie unterbewusst ständig unter Druck gesetzt. Und das führte dazu, dass sie im Job ständig blockiert war, aber auch zu Hause so hohe Ansprüche an sich hatte und wurde diesen auch nicht gerecht. Und da, wo wir dann die Vergangenheit verarbeitet haben und diese Stressfaktor richtig an der Wurzel verarbeitet haben, war sie völlig in der Mitte und sie konnte beide Bereiche sehr gut meistern. Ja, das ist nur ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist.
Das ist ein schönes Beispiel, weil sie hat dann versucht oder sie hat dann automatisch ihr Umfeld so dann wahrgenommen, dass sie eben nicht mehr perfekt sein muss und diesen Druck rausgenommen.
Genau. Insbesondere erfahren wir bei den hochsensiblen Menschen, da ist auch ein Schwerpunkt von uns, dass dieser innere Druck dazu führt, dass man komplett blockiert. Ja? Da sind zum Beispiel der innere Kritiker, der innere Kritiker ist bei vielen ein Grund, warum sie überhaupt sich nicht voran trauen oder dass sie nicht das Beste von sich geben. Dieser Gedanke, der ständig sich in meinem Kopf wiederholt, ich bin nicht gut genug, lähmt mich im kompletten Leben, egal ob zu Hause oder auch im Beruf. Ja. Oder wenn zum Beispiel die ganzen Blicke auf einen geworfen werden, man ist fachlich vielleicht kompetent und hat mehr zu sagen als alle anderen in einem Umfeld. Aber sobald die Aufmerksamkeit auf einen gerichtet ist und diese Angst entsteht, vielleicht weiß ich doch nicht mehr als alle anderen. Ne? Mhm. Das hemmt einen dann und dann kann man auch nicht wirklich das äußern, was man teilweise auch schon länger auf dem Schirm hat und auch äußern möchte. Ne? Gerade bei hochsensiblen Menschen sind Glaubenssätze sehr wichtig zu bearbeiten, ehe man überhaupt in einem Bereich sich weiterentwickeln möchte.
Was versteht man unter hochsensibel?
Hochsensibel wird leider Gottes im Volksmund als zu empfindlich wahrgenommen. Hochsensibilität ist ein sehr, sehr breites Thema, das es ist sehr schwer in einem Satz zu erklären, aber vielleicht beziehe ich mich auf die Indikatoren, die Elaine Aron, die Erfinderin der Hochsensibilität, wenn man das so nennen darf, genannt hat. Bei hochsensiblen Menschen sind die Sinne sehr ausgeprägt, das heißt die 5 Sinne oder teilweise sagt man auch 8, 9 Sinne, sehen, hören, riechen, tasten oder schmecken, sehr ausgeprägt. Sie sind sehr sensibel und das zeigt sich auch schon als Kleinkind. Aber hochsensible Menschen zeigen auch schon als Kind, dass sie sehr schnell überfordert sind durch die Überflutung von Reizen von außen, sehr schnell blockiert sind und dann ja, teilweise Reaktionen zeigen, wo es mit Autismus zum Beispiel verglichen wird oder auch mit ADHS. Hochsensibilität ist ein angeborenes Temperament, so wie die Hautfarbe. Mhm. Und genauso wie bei der Hautfarbe kann man nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Man ist damit geboren und man muss einfach den richtigen Umgang damit finden. Und wenn man diesen Umgang verinnerlicht hat, kann man in egal in welchem Bereich des Lebens viel weiterkommen.
Und vielleicht auch diese Hochsensibilität für sich nutzen.
Auf jeden Fall. Hochsensible Menschen sind in der Regel talentierte Menschen. Die sind in vielen Bereichen fähig. Mhm. Wenn man in der Literatur schaut, werden eher soziale Berufe oder Kunst oder solche zwischenmenschlichen Sachen werden aufgelistet als Beruf. Aber ich habe durchaus Klienten erlebt, die in verschiedensten Bereichen mit ihrer Hochsensibilität weiterkommen. Mhm. Genau. Hochsensibilität ist ein sehr, sehr, sehr weit und breites Thema.
Ein eigenes Thema, meinst du noch?
Ein eigenes Thema auf jeden Fall. Ich gebe dazu Workshops den Unternehmen und den Schulen, weil eben mindestens 30% der Weltbevölkerung hochsensibel ist. Mhm. Das kennen viele Leute von sich nicht. Und erst dann, wenn Probleme entstehen, wird man auf dieses Thema aufmerksam. Mhm. Meine Bemühen ist, dass das nicht so weit kommt, dass man schon zum Beispiel als Eltern bei sich und bei den Kindern feststellt, dass dieses Thema vorhanden ist und dann auch damit richtig umgeht. Mhm. Und ja, genauso in der Schule zum Beispiel ist ein Thema, dass viele Kinder als ADHS diagnostiziert werden, obwohl sie eigentlich nur hochsensibel sind.
Sehr spannendes Thema. Könnten wir einen eigenen Podcast dazu machen wahrscheinlich. Ja. Man merkt bei dir, du hast sehr viel Wissen in diesem ganzen Bereich. Man merkt auch deine Affinität, eben da Menschen zu helfen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Was hast du vorher gemacht? Also seit wann machst du das? Erzähl.
Sehr gute Frage. Ich habe eigentlich mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund in die IT eingestiegen, wo ich mich immer wieder für die Menschen eingesetzt habe und dafür interessiert. Obwohl ich eigentlich in der IT ganz andere Aufgaben hatte, habe ich mich immer um das Wir-Gefühl gekümmert. Ich habe Events veranstaltet und habe mich auch teilweise mit den Personalern auseinandergesetzt, wenn es um das Wohlbefinden der Mitarbeiter ging. Aber natürlich habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch Mobbing-Erfahrungen gemacht. Und das waren teilweise schmerzhafte Erfahrungen für mich persönlich. Und das hat sich immer wieder wiederholt. Irgendwann dachte ich, das Schicksal meint es wirklich mit mir ganz anders. Ich interessiere mich für Menschen. Auch wenn ich fachlich weiterkomme, aber es ist nicht wirklich meine Welt. Denn Nachdem ich zum Beispiel nach Hause gekommen bin, habe ich ständig die anderen Menschen unbewusst analysiert und habe für sie nach Lösungen gesucht. Und dann immer wieder die Probleme, die vorkamen. Letztendlich hat eine ganz liebe Kollegin von mir mich so weit gemobbt, dass ich wirklich den Schlussstrich darunter gezogen habe und habe gesagt, ich gehe hier raus aus der IT, aber komme irgendwann mal zurück, damit ich genau diesen Menschen helfen kann, die heute selber nicht wissen, dass sie Themen haben. Und genau für diese Menschen setze ich mich jetzt ein. Und also das war für mich dann die Entscheidung. Ich möchte nicht mehr in der IT bleiben, obwohl ich fachlich sehr erfolgreich war. Ich habe diese Entscheidung nicht bereut. Ich habe dann eine Weiterbildung gemacht Richtung Business Coaching. Aber dabei habe ich das nicht belassen. Und das ist ja so ein Thema, was mich wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Wie kann ich anderen Menschen helfen? Und mein Motto oder mein Ziel ist, für jeden zumindest einen Lösungsansatz zu haben. Denn Menschen sind unterschiedlich und jeder hat vielleicht andere Probleme oder auch andere Möglichkeiten an sich zu arbeiten. Ich versuche jedem diese Möglichkeit anzubieten, dieses Werkzeug in der Hand zu haben, dass ich tatsächlich mit jedem umgehen kann. Aber auch aufgrund meiner Erfahrungen, die ich auch im Berufsleben hatte, diese schmerzhaften Erfahrungen, war damals vielleicht für mich schmerzhaft, bin ich sehr offen für jegliche Probleme. Ich spüre die Probleme teilweise, bevor die Menschen ihren Mund aufmachen. Ne? Ich merke, wo es hakt, aber lass auch den Menschen so viel Zeit, dass sie selber auf das Thema kommen und selber daran arbeiten.
Bist du jemals zu dieser Kollegin zurückgekehrt? Also habt ihr euch wiedergesehen? Man sagt ja immer, man sieht sich zweimal im Leben.
Nee, ich habe es mir so sehr gewünscht. Sie hat nach mir die Firma verlassen. Aber ich habe sie tatsächlich nicht mehr kontaktiert. Es ist aber ein Wunsch. Vielleicht ist heute dieser Termin mit dir der Impuls,
der Auslöser. Wäre spannend, wenn du mir dann erzählst, ob das geklappt hat. Aber tatsächlich ist es dann auch so, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch die Menschen, die dann vielleicht am Arbeitsplatz andere drangsalieren oder sticheln oder immer versuchen, ich will besser sein als meine Kollegin oder mein Kollege. Bei denen steckt auch was dahinter. Die sind nicht böse, sage ich mal, sondern da sind Probleme.
Genau, also ich meine immer, es gibt keine bösen Menschen, sondern nur Verletzte. Und wenn man zurückschaut in der Vergangenheit solche Menschen, sieht man so viel Schmerzen, Probleme, die nicht verarbeitet sind. Und das führt dazu, dass die Menschen tatsächlich aus Angst sabotieren, sich selbst zuerst mal, aber auch das Umfeld mit runterziehen. Ne? Ich möchte jetzt nicht auf diese Dame zurückgehen, aber durchaus habe ich überall solche Menschen erlebt, die einfach blockieren, die auch so gegen neue Ideen sind, die einfach Nein im Mund nehmen, ohne selbst davon überzeugt zu sein. Ne? Ist egal, ob als Führungskraft oder Kollegin, in welcher Rolle man ist, sollte man gucken, was habe ich selbst, was mich blockiert? Was habe ich gegen diese Person, was habe ich gegen diese Sache, gegen diese Entscheidung, diesen Prozess? Immer dann, wenn irgendetwas blockiert, könnte etwas in einem selbst stecken. Ich habe auch in den Prozessen gesehen, dass eigentlich alles dafür spricht, dass man die umändert. Aber dann kommen die persönlichen Themen, die das Ganze, ja, wie gesagt, blockieren. Wenn Klienten zu mir kommen oder zu uns kommen, das sind meistens berufliche Themen, weil man einen Job eben braucht, um zu leben. Wenn wir ein bisschen tiefer graben, kommen wir immer zu persönlichen Themen. Und das sind ja erstaunliche Geschichten, der eine, wenn ich jetzt weiter erzählen
darf. Natürlich, sehr gerne, es wird gerade spannend. Ja.
Eine Führungskraftmanager kam zu mir mit dem Gedanken, den Beruf komplett zu ändern. Also der war in seinem Beruf wirklich erfolgreich mit Millionen Umsatz und Fachwissen, weil das nicht weiterging. Aber dann plötzlich Mobbing-Erfahrungen, Burnout, Klinik-Erfahrungen und er wollte einfach weg von diesem Beruf. Wir haben dann ein paar Sessions zusammengearbeitet und haben Themen im Kindergarten bei ihm entdeckt. Wir haben Themen im Alter von 11 Jahren bei ihm entdeckt und diese bearbeitet. der ist dann zurück zu dem Beruf. Mhm. Er hat nur die Firma gewechselt und hat tatsächlich seine Erfüllung gefunden. Denn ja, das war nicht der Beruf an sich, der so stressig war. Das war auch nicht der Kollege, der ihn gemobbt hatte.
Sondern er selbst.
Genau, dieser Gedanke, ich kann mich nicht wehren. Das war der Glaubenssatz in ihm gesteckt, schon im Kindergartenalter, wo er gemobbt wurde. Und wo wir diesen Glaubenssatz gelöscht und umformuliert hatten, ist er zurück.
Mhm. Und hat seine innere Kraft gefunden, genau. Um sich neu zu orientieren. Genau. Wie ist es denn, die Menschen kommen zu euch einmal in der Woche oder einmal im Monat? Gibt es da irgendwie eine Regel?
Es hängt davon ab, ob die Klienten durch die Agentur für Arbeit kommen oder nicht. Da haben wir die Vorgabe, dass mindestens 2 Sessions in der Woche stattfinden sollten. Mhm. Aber wer ein bisschen mehr Zeit und Möglichkeit hat, hat von uns aus die Freiheit. Wir machen jedes Mal verarbeiten irgendein Thema und dann lassen den Klienten Zeit, dass sie sich melden und sagen, wann sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Daher, wir haben Klienten, die schon seit Jahren bei uns immer wieder kommen mit neuen Themen, nie wieder mit demselben Thema, weil man sich eben weiterentwickelt und dann neue Herausforderungen kommen. Aber auch Menschen, die nach ein paar Sessions sagen, okay, jetzt fühle ich mich wohl und bin gestärkt für den weiteren Verlauf.
Und wie geht es weiter zu Hause? Ich meine, die Arbeit mit sich selbst ist wahrscheinlich auch wichtig. Wie kann man zu Hause sich auf den Alltag, auf den Beruf, auf alles vorbereiten? Ist das vielleicht auch sowas, selber eine Meditation machen, sich selbst Auszeiten gönnen?
Ja, Dalai Lama hat einmal gesagt, verbringe jeden Tag ein paar Minuten mit dir selbst. Es ist auf jeden Fall ein Rat, den ich jedem geben würde. Ein paar Minuten, vielleicht morgens, bevor man überhaupt loslegt, im Bett einfach liegen, Augen geschlossen haben und sich den Tagesverlauf zuerst mal visualisieren, sich Sachen vornehmen, aber auch am Abend wieder Augen schließen, bevor man einschläft, überlegen, was habe ich an diesem Tag erlebt, was war gut, was könnte ich vielleicht verbessern, wofür bin ich dankbar? Ja, einfach diese Momente, so mindestens 10 Minuten morgens und 10 Minuten abends Zeit für sich nehmen. Aber es hängt auch immer davon ab, ob man die Möglichkeit hat, zum Beispiel in der Mittagspause rauszugehen. Rausgehen ist immer so wie Balsam für die Seele. Mhm. Rausgehen, um reflektieren, rausgehen, einfach frische Luft zu schnaufen. Rausgehen, einfach auf neue Gedanken zu kommen. Das, was auf die Schnelle hilft, ja, und auch in stressigen Situationen Körperkontakt zuerst mal herstellen, den eigenen Körper wahrnehmen, die Atmung ein bisschen mehr beachten, SOS-Lösungen, wie zum Beispiel den Körper selbst, den eigenen Körper anfassen und zum Beispiel den Unterarm kraulen mit den Fingernägeln. Aber wenn man langfristig in beiden Bereichen oder in allen Bereichen, in allen Rollen wirklich glücklich sein möchte, sollte man immer in den Momenten, wo man nicht weiterkommt, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich irgendwo stecken geblieben, sich Hilfe holen und ganz genau schauen, woran das liegt und wie kann ich das für immer beheben. Denn zum Beispiel diese Affirmationen oder Meditationen, die wirken wirklich kurzfristig, aber die Wirkung ist auch kurzfristig. Mhm. Langfristig ist immer hilfreich, wenn man aufräumt.
Mhm. Und jemanden hat, der das kann, genau. Und einem dabei hilft.
Genau, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Azumi, dass du heute bei uns warst. Da freue ich mich schon auf den nächsten Teil mit uns beiden.
Ich mich auch. Danke.
Und danke auch für diese vielen Tipps, die du uns jetzt gegeben hast in diesem Interview. Und ich denke, da wirst du einigen Menschen vielleicht mitgeholfen haben.
Dankeschön. Ich hoffe, dass es so ist. Ich danke euch nochmal, dass ich diese Möglichkeit heute gefunden habe und freue mich auch auf die nächsten Themen.
Ja, das war's für heute mit Let's Talk About Jobs. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann folge meinem LinkedIn-Kanal, like die Folge auf YouTube und abonniere den Podcast Let's Talk About Jobs auf deinem Lieblings-Podcast-Player. Tschüss, bis zum nächsten Mal.